Lob und Dank sei dem Herrn. Ich möchte in Verbindung mit Erwähnung der Schwester und des Bruders doch noch Folgendes sagen. Das ist die Schwester von Bruder Kupfer. Und er sagte mir am Sonntag in Zürich, dass es seiner Schwester nicht gut geht und dass sie wohl ins Krankenhaus kommen wird und dass wir ihrer im Gebet gedenken sollen. Und das möchten wir auch aufrichtigen Herzens tun. Schwester Kupfer hat da noch hinzugefügt, dass sie nicht begreifen kann, dass gläubige Menschen auch durch solche Leiden hindurchgehen müssen. Es ist manchmal wirklich nicht leicht und einfach hinzunehmen, dass Gläubige und Ungläubige wirklich durch die gleichen körperlichen Nöte hindurchgehen müssen. Wir hätten es wahrscheinlich anders entschieden. Wir hätten gesagt, den Ungläubigen bürden wir alles auf und die Gläubigen lassen wir frei ausgehen. Aber das entspricht nicht der Gerechtigkeit Gottes. Solange wir in diesem Fleischesleibe sind, in dem wir ja im Fall mitgefallen sind, haben wir dasselbe zu erdulden. Wir werden genauso alt, genauso schwach, genauso krank, genauso leidend und ganz am Schluss, wenn's der Tod auf uns abgesehen hat, findet er noch eine Ursache, um uns hinüber zu befördern, genau wie auch alle Ungläubigen. Mit dem Unterschied, dass es zwei verschiedene Bestimmungsorte gibt. Und das ist der Riesenunterschied. Es ist wohl ein Unterschied, ob ich nach unten oder nach oben gehe, ob ich gerettet bin oder nicht. Aber was das Irdische betrifft, so haben wir alle das Gleiche los. Wir alle werden alt, wir alle werden schwächer, wir alle haben die gleichen Leiden. Das merken wir allerdings erst, wenn wir älter werden. Solange man jung ist, schüttelt man den Kopf und fragt sich, warum Leute überhaupt krank sind, nicht? Oder zum Zahnarzt müssen. Und wenn dann die Tage so ihren Lauf nehmen und die Jahre völliger werden, dann gehen wir alle denselben Weg, vom ersten bis zum letzten. Da ändert sich absolut nichts dran. Und das ist eine herrliche Gerechtigkeit Gottes. Ja, unser Gott ist ein treuer Gott. Er muss gerecht sein. Das geht gar nicht anders. Wenn Gott mit zweierlei Maß messen würde, wie könnte er dann richten? Das geht nicht. Ich habe vielleicht doch heute zu sagen, damit sich Leute nicht Sorgen machen. Es ist ja die Besorgnis, dass mir irgendetwas widerfahren könnte. Ihr wisst ja, es gibt immer noch Menschen, die eine nicht beschnittene Zunge haben und das wird so bleiben bis ans Ende. Man muss vielleicht sagen, lass sie, der Herr hat es ihnen geboten. Und es steht ja auch darüber geschrieben, im Worte Gottes in der Bergpredigt, sagt unser Herr in Matthäus Kapitel 5, Vers 10, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig seid ihr, wenn ihr euch um meinet, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet. Freuet euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Es ist absolut nichts Verwunderliches, im Gegenteil, es gehört dazu. Wenn die Menschen uns wohlreden würden, stimmt es mit uns nicht. Alle Propheten waren missverstanden, wurden verfolgt und gesteinigt und so weiter. Und soll es und kann es nicht anders ergehen, wenn wir in den Fußstapfen wandeln, in denen sie gegangen sind. Und wir haben es ja schon im Einleitungswort alle mitgehört und mitgelesen von dem Wort der Propheten, das wir empfangen haben, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 2. Damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Wir halten daran fest. Gott hat durch den Mund seiner Knechte und Propheten geredet. Er hatte dann seine Apostel, seine Boten, die er sandte. Dann ist das Neue Testament geschrieben worden und das eine passt mit dem anderen hundertprozentig zusammen. Und so sind wir Gott von Herzen dankbar, dass wir auf dem Wege der Apostel und Propheten dem Herrn nachfolgen dürfen und das von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Was mir hier bei dem Lesen noch besonders auffiel, ist der Gedanke im 5. Vers. Es steht hier, bei dieser Behauptung lassen Sie nämlich unbeachtet, dass es von alters her Himmel gab und eine Erde da war, die aus Wasser und mittels Wassers Kraft des Wortes Gottes ihren Bestand hatte. Gott kann, und das tut er ja auch, das Wasser massenweise aus dem Meer schöpfen und es in Wolken über uns verteilen und dann runterregnen lassen. Und wir hören gar nicht, dass es geschieht. Wir merken nur, wenn es regnet, dass es nass wird. Aber Gott ist der allmächtige Gott. Er hat die Naturgesetze durch sein Wort in göttliche Ordnungen und Bahnen gesetzt und gelenkt. Und dabei bleibt es. Keine der klugen Wissenschaftler könnte uns erklären, wie das vor sich geht, dass Gott da bei Mondschein, nicht bei Sonnenschein, das Wasser schöpft und dann lässt es kommen. Aber wie dem auch alles sei, ich freue mich darüber, denn Gott ist erhaben als Schöpfer. Er sprach, und wenn hier geschrieben steht, Kraft des Wortes Gottes. Im Worte Gottes ist die Kraft Gottes. Und Gott sprach und es geschah. Es musste so sein. Und wenn wir heute dasselbe Wort Gottes haben, dann muss geschehen, was er gesagt hat. Denn hier steht Kraft des Wortes Gottes. Ich glaube, der Apostel hat es im Hebräer, der Brief im 11. Kapitel, im 3. Vers zum Ausdruck gebracht, und zwar mit den Worten, durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist. Die Wissenschaftler haben ja ihre Erklärungen, aber die Gläubigen haben eine Glaubensgrundlage. Wir wissen, dass nicht etwas durch irgendetwas entstanden ist, sondern Gott hat die Welt aus dem Nichts ins Dasein gerufen. Die schöpferische Kraft Gottes war in dem Wort, das er sprach. Es geschehe und es geschah. Es werde und es ward. Kein Ausspruch Gottes kam leer zurück. Alles, was er sagte, geschah. Wer erkennt's? Die Gläubigen. Die Ungläubigen können es nicht sehen, weil sie Gott widersprechen. Gott ablehnen. Gott passt nicht in ihr Konzept. Sie haben ja eine Schöpfung ohne Schöpfer. Und das geht nicht. Wir haben zuerst den Schöpfer und dann die Schöpfung. Die Zeugnis von der Majestät des Schöpfers ablegt. Aber Paulus hat schon in Römer 1 geschrieben, dass sie nicht dem Schöpfer die Ehre geben, sondern verfinstert wurden und dem Geschaffenen die Ehre geben und zum Schluss sich selbst zu Ehren bringen wollen. Wir stimmen hier mit diesem Wort ganz und gar überein. Durch Glauben erkennen wir. Durch Glauben. Wer keinen Glauben hat, erkennt es nicht. Der erkennt auch Gott nicht. Der erkennt die Offenbarung Gottes nicht. Der erkennt den Plan Gottes nicht. Der fragt sich, warum Gott dies oder jenes getan hat. Und wir fragen nicht, warum. Wir sind ihm dankbar für das, was er getan hat. Und wenn ein Bruder Brenim den Ausspruch macht, wäre nichts verloren gegangen, dann hätte Gott seine Eigenschaft als Retter nie offenbaren können, hätte seine Liebe nie unter Beweis stellen können. Sagt, das ginge gar nicht. Es musste alles so geschehen, wie es geschah. Fragen, warum es sein musste, mögen die Ungläubigen, wir nicht. Wir danken Gott, dass er alles so gefügt hat und wir fragen nicht, warum. Wir sagen nur, Herr, danke dir, dass du uns gerettet hast, dass wir dein Eigentum werden durften. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist. Es sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden sein. Also Gott hatte nicht schon etwas, aus dem er dann was tun konnte, was das schon vorher sichtbar war, sondern Gott sprach und es geschah. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Er sprach, das Licht scheide sich von der Finsternis und es geschah. Und er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Dann sprach Gott, der Mond und die Sterne sollen bei Nacht leuchten, das ist heute noch so. Und er sagt, die Sonne gebe das Licht am Tage und das ist heute noch so. Was er sagte, geschah. Als er sagte, die Erde bringe allerlei Bäume und Pflanzen hervor. Ja, man hat ja zuschauen können, wie es geschah. Gott sprach und es geschah. Überlegt mal, die Mannigfaltigkeit auf der ganzen Erde. Und Gott hat für jede Zone, für die tropischen Gebiete, für die sibirischen, für alles die Bedingungen geschaffen, dass da das und hier jenes wachsen kann. Bei uns wachsen keine Pampelmusen, die brauchen wir auch nicht. Dafür wachsen die Kartoffeln umso besser. Aber geht mal durch den Dschungel. Das stimmt, ich war in Indien zum Beispiel eine Zeit, einmal 6 Wochen lang, und dann sind wir bis, wo es keine Zivilisation mehr gab, gegangen, bis an den untersten Zipfel nach Cape Comorin. Und wir haben den Saft des einen Baumes getrunken. Es ist eine Palme und die kann man anzapfen. Und wer da morgens, mittags und abends ein Glas trinkt, ist wohlgenährt. Der nimmt noch zu und leidet keinen Mangel. Und die Frucht ist auch noch oben, die kann man noch runterholen. Gott hat in der Wüste, überall hat Gott für alles gesorgt. Und jetzt überlegt mal, wir würden die Tiere des Feldes ins Wasser tun. Sie würden alle sterben. Und würden wir alle Lebewesen aus dem Wasser aufs Land tun, alles würde sterben. Gott hat da die Bedingungen geschaffen, dass sie dort leben können. Und den Tieren, dass sie hier leben können. Alles hat Gott geordnet. Ja, was hat er nicht geordnet? Alles. Und wer könnte es verbessern? Wer? Hat der sich schon gemeldet? Wer könnte das verbessern? Den gibt es nicht. Gott hat alles vollkommen geschaffen. Wer einmal da im Aquarium war in Eilat und da die Treppen runterging, um das Leben im Meer zu sehen, der kann auch verstehen, warum in der Offenbarung geschrieben steht, gebt Ehre dem, der die Erde geschaffen und was darauf ist und dem, der das Meer geschaffen hat und was darin ist. Wir denken manchmal, da sind drei Fische, das eine ist der Karpfen, das dritte ist vielleicht noch irgend. Hört doch auf! Hunderte und aber Hunderte von Dingen hat Gott geschaffen. Blau und Rot und Grün und Gelb und alles Mögliche. Und wer das einmal sieht, ja, dem wird's anders zumute. Der könnte schier singen, wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu, wie groß bist du. Und geht einmal in einen botanischen Garten irgendwo hin und betrachtet die Blumenpracht. Was Gott geschaffen hat, ist herrlich. Und er hat nicht die Hände bewegt und gesagt, so jetzt hier. Er sprach das Wort und es geschah also. Darüber freue ich mich. Und wir werden ja auch den Tag erleben, wo der Herr seine Macht an sich nehmen wird. Jetzt hat er ja so eine Zeit den Menschen gegeben, dass sie sich die Erde untertan machen sollen. Der Mensch war ursprünglich von Gott dazu bestimmt, über allem, was auf Erden ist, zu herrschen und so weiter. Dann aber ist er gefallen. Und das war die Not. Wir wissen aber, dass der ursprünglich von Gott gewollte Zustand ja hergestellt wird. Und dann wird keine Spur mehr sein von all den Dingen. Dann sind wir wirklich in der Vollmacht, in der Adam war, vor dem Sündenfall. Und wir werden ja dem Herrn gleich sein. Das wissen wir alle. Also der Gedanke, dass alles durch das Wort Gottes entstanden ist, den finde ich einfach erhaben. Einfach wunderbar. Gott sprach und es geschah. Und weiter mussten wir ja sagen, dass es nur durch den Glauben erkannt und gesehen und bestätigt werden kann. Der Unglaube widerspricht Gott aus Prinzip. Das geht gar nicht anders. Aber der Glaube gibt Gott immer recht. Ohne sich dabei Mühe zu geben, können wir von Herzen Gott danken. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist. Es sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden sein. Wir wissen, es wird vergehen. Und dann kommt eine neue Erde und ein neuer Himmel, in denen Gerechtigkeit wohnen wird. Ein Wort dazu noch aus Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Hier ist ja eigentlich von unserem Herrn die Rede. Vielleicht lesen wir, ja, Vers 3. Ihr könnt ja vor und nachher lesen. Diese ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und die Ausprägung seines Wesens und trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Er hat nicht nur das Allmachtswort gesprochen und die Dinge in den Bestand gerufen. Er trägt alles. Er hat diese Verordnungen bestimmt. Und alles wird getragen durch die Allmacht des von Gott gesprochenen Wortes. Wenn der Allmächtige redet, dann ist das ein Allmachtswort. Und dann hat das im Himmel und auf Erden zu gelten, und zwar für alles in jedem Punkt. Wir haben gemerkt, was hier so noch steht von unserem Herrn. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Und die Ausprägung seines Wesens, da denken wir so schön an den Ausspruch Bruder Brennims. Wir hätten nicht gewusst, wie Gott aussieht, wer und was Gott ist, wenn er sich uns nicht persönlich in Jesus Christus offenbart hätte. Ich habe vorhin noch bei mir so nachgedacht, am Schreibtisch sitzend. Die dümmste Lehre, die es je auf Erden gab, ist die Lehre der Dreieinigkeit. Ein Gott mit drei Köpfen oder ein Gott mit drei Leuten von Ewigkeit her, wie soll drei eins sein? Die Leute können nicht bis drei zählen. Aber was ist es? Was sah Bruder Brenn? Die dreikantige Keule, mit der ein Weib immer wieder niedergeschlagen wurde. Und er sagt, das Weib repräsentiert die Gemeinde. Da kam er dazu. Seine Muskeln wurden ganz groß. Kennt ihr alle die Geschichte? Ihr Schwestern, die ihr liest, ihr könnt mir sowieso einmal sagen, was Gott noch alles verheißen und tun wird. Ich ziele auf euch ab, hier vorne so, ihr Schwestern, die ihr viel Zeit habt zum Lesen. Eines Tages möchte ich ganz gerne mal von euch so eine Liste. Schwestern haben auch ihren Platz, vertut euch nicht. Ich möchte wirklich einmal wissen, was Gott so alles verheißen hat, was sich schon erfüllt hat, was noch aussteht. Da lasse ich heute zum Beispiel einen Brief und da ist ein Mann, der den Leuten in der Versammlung sagt, was sie haben und so weiter. Namen natürlich nicht, aber ob sie Magenschmerzen haben. Und der Bruder schreibt, wir waren wie in eine Versammlung Brennens versetzt. Es war also einfach ganz, ganz herrlich. Und ich war ja auch schon in solchen Versammlungen, in Holland, in Breda, in London und hier und da. Und nach meiner Überzeugung war dieser Dienst das Zeichen des Messias. So hat Bruder Brenham es ja gesagt. Und er hat auch gesagt, dass die ersten beiden Zeichen nachgeahmt werden, aber dass das dritte, das letzte, das Gott tun wird, darf er keinem sagen und es wird auch nicht nachgeahmt werden können. Jetzt natürlich, es sind Leute, die spannen wieder jemanden vor den Wagen, um den Karren richtig zu ziehen, damit Stimmung in die Gemeinde kommt. Aber wir stellen uns die Frage, ob es dann wieder stimmt. Ich kann mich daran erinnern, der Mann war aus dem Libanon ein sehr weltbekannter Evangelist und der hatte auch Bruder Brenham gehört und ich lernte ihn kennen, habe ihm in Beirut im Libanon in seiner Gemeinde gepredigt und dann kam er später nach Holland und ich tadle nicht, ich frage euch nur, in jedem Fall hat der dann urplötzlich nach der Predigt gesagt, so, jetzt wird der Geist Gottes durch mich reden. Und der Herr wird alles offenbaren, was hier ist. Und dann geschah es auch. Dann, ich kann mich an einen Fall speziell erinnern. Da sagt er, hier sitzt ein Ehepaar, das sehr bekümmert ist. Und zwar darüber, dass ihr Sohn von zu Hause weggegangen ist und sie haben kein Lebenszeichen seit dann und dann von ihm erhalten. Und er hat die Sache so dramatisiert. Und ich saß immer näher am Ende des Stuhles und hab dann darauf gewartet, dass der gute Mann sagt, ich bitte jetzt das Ehepaar, sich zu melden. Aber das kam nicht. Darauf habe ich vergeblich gewartet. Der sagt, und jetzt ist da jemand mit Magenschmerzen, und zwar eine ältere Dame, und sagt, ich dachte bei mir selber, nicht mit mir. Wenn schon Betrug, dann ohne mich, nicht mit mir. Ich kann doch hierher kommen und kann, wenn eine Versammlung etwa 1000 Leute hat und dann rede ich das und jenes in die Versammlung hinein, alle staunen Bauklötzer, dass man ein zweites Gebäude errichten könnte und ich bin der gefeierte Mann und die Leute sagen, oh, welch ein Segen war in unserer Mitte, der Herr hat geredet. Der Herr hat nicht geredet. Betrüger, Nachahmer standen auf der Plattform und sonst gar nichts. Nun werdet ihr sagen, Bruder Frank, hast du das Recht, so zu urteilen? Hört euch die Predigten Bruder Brenhams an. Und ihr werdet feststellen, dass er das Zeichen des Messias nicht mit Heilungen, nicht mit Wundern und Zeichen, noch nicht einmal mit der Offenbarung des Wortes oder der Öffnung der sieben Siegel verglichen hat, sondern Was sagte der Engel zu ihm? Dir wird das Zeichen gegeben werden, das Zeichen des Messias, dass dir die Gedanken der Herzen offenbar gemacht werden. Und ich habe sie ja schon gesagt. Der Engel hat wörtlich Johannes Kapitel 1 zitiert, den Bruder Brenham zitiert, und hat ihn darüber belehrt, dass dasselbe sich jetzt in seinem Dienst wiederholt, wie es damals im Dienste Jesu war, den Juden und den Samaritern gegenüber, aber nicht den Heiden, und dass jetzt das Ende der Zeit der Heiden da ist, und dass jetzt dasselbe Zeichen des Messias als letztes Zeichen der Gemeinde kundgetan wird. Der Engel hat ihn auch auf Johannes 4 hingewiesen und hat ihm erklärt, dass dieses das Zeichen ist, wodurch die Geister geschieden werden. Die einen sagen, es ist von Gott, die anderen, es ist vom Teufel und so weiter. Aber der Engel hat ihm diese Belehrung, diese biblische Belehrung gegeben. Jetzt wird jemand fragen, ja, ist das denn so richtig? Ich kann euch schon zeigen, dass wenn der Engel eine Bekanntmachung gibt, ein Engel, meinetwegen Gabriel oder wer immer es ist, der kennt sich aus im Reiche Gottes. Ihr braucht keine Bange zu haben. Der kennt auch die Heilige Schrift. Ich lese euch mal, was der Gabriel dem Johannes damals sagte. Und zwar Lukas Kapitel 1, Vers 15, mit Bezug auf Johannes, denn er wird groß vor dem Herrn sein, Wein und berauschende Getränke wird er nicht genießen, und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt werden. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu führen, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Merkt ihr, wie der Engel, der die Ankündigung gab, direkt den Dienst beschrieben hat, den Johannes ausführen sollte? Das wundert mich überhaupt nicht, dass hier eine biblische Grundlage für den biblischen Dienst, eine Belehrung gegeben wurde, ehe der Dienst begann. Und was sagte Bruder Brenham? Er sagte, sie werden mir nicht glauben. Und dann kam die Antwort, dir werden zwei Zeichen gegeben werden, wie dem Propheten Mose. Das erste Zeichen mit der Hand, dass die Krankheit des Patienten auf deiner Hand sichtbar wird und der Patient sie sehen kann. Und sofern sie von deiner Hand schwindet, weiß der Patient, dass er davon geheilt wurde. Dann sagte der Engel, wenn du treu bist und demütig bleibst, wird dir ein anderes Zeichen gegeben werden, nämlich, dass dir die Gedanken der Herzen und so weiter kundgetan werden. Und gerade dieses Zeichen hat Bruder Brenham als das Zeichen des Messias erklärt. Und das hatte kein Paulus und kein Petrus. Und das erwarte ich nicht. Ich kann es nicht erwarten, weil Gott keine Nachahmer brauchen kann. Gott braucht nur Originalleute mit einer Originalberufung, mit einer Fortsetzung des Dienstes Gottes, den er in die Gemeinde gegeben hat. Ein Nachahmer ist doch nicht das Original. Aber Bruder Brenham sagte es, und der Herr oder der Engel des Herrn, wer immer es war, hat ihn ja getadelt, dass er über die Dinge gesprochen hat. Und dann haben sich Leute gefunden, die es dann nachgeahmt haben. Nein, wir glauben von ganzem Herzen, dass wir das letzte Zeichen vom Herrn bekommen haben und wir haben die letzte Botschaft bekommen. Beides ist abgeschlossen. Wir haben nur noch die völlige Wiedererstattung alles dessen, was Gott ursprünglich in die Gemeinde gelegt hat, zu erwarten. Und wir sind davon überzeugt, dass Gott sie geben wird. Ob ich hier anfangen soll, etwas zu tun, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass jemand anders es tun sollte. Ich glaube vielmehr daran, dass der Dienst, der fünffache Dienst, genügend Material bekommen hat durch die Offenbarung des Wortes, so dass wir jeder den Dienst verrichten können, den Gott uns aufgetragen hat. Und mit großer Freude und innerer Gewissheit geben wir ja die Predigt dem Bruder Brennims heraus, teilen die Speise aus und verkündigen das Wort des Herrn, bis er kommen wird, bis er wiederkommen wird. Ich hoffe, dass ihr das nicht als direkten Tadel anderer Brüder aufgefasst habt. Ich würde den Mann, den ich eigentlich auch schätze, obwohl ich ihn persönlich noch nie gesehen habe, nur von ihm gehört, ich würde gern mit ihm sprechen und auch mal in einer solchen Versammlung sein. Wir möchten in keinem Fall, dass irgendetwas Echtes in Misskredit gebracht wird. Das möchten wir nicht. Nur wie betont, eine Nachahmung des Dienstes, des ganz besonderen Dienstes, und ich wiederhole mich da, der besondere Dienst bezog sich nicht auf Wunder und Zeichen, nicht auf Heilungen und all die Dinge. Der besondere Dienst, ihr habt es auch im Film gesehen, da stand Bruder Brennim hilflos und sagt, ich kann nichts tun, ich bin so hilflos, wie auch ihr es seid. Und dann war es soweit. Dann sagt er, jetzt kann sich niemand verbergen. Jetzt hat Gott alles unter Kontrolle. Und er sprach es aus. Und so haben wir es ja in diesen Tagen erlebt und sind Gott sehr dankbar dafür. Ihr wisst ja, daran haben sich die Geister in den Tagen Jesu geschieden. Die einen sagten, er hat den Beelzebub. Und die anderen sagten, niemals hat ein Mensch so geredet, wie er redet. Und die anderen sagten, er ist sicher ein Prophet, denn noch nie ist solches geschehen. Von Anfang der Welt, dass man gehört hätte, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hätte. Aber es geschah. Es geschahen große Wunder und Zeichen. Aber die Verdächtigung war nicht bei den Wundern und Zeichen. Auch das gab Kritik. Aber nicht die Verdächtigung, mit Beelzebub im Bunde zu sein, sondern der Herr wusste und durchschaute ihre Gedanken. Er hat es ihnen auf den Kopf zugesagt, das und das denkt ihr jetzt in eurem Herzen. Und das konnten sie nicht ertragen. Das konnten sie nicht ertragen. Der Herr konnte dem Petrus sagen, du bist Petrus und oder Simon, dein Name soll Petrus heißen und so weiter. Deines Vaters Namen ist Jonas. Er wusste das alles. Und die Schriftgelehrten dachten, ja, stellt euch vor, der kennt den Mann doch gar nicht. Dann kommt Nathanael und er sagt, ehe Philippus dich gerufen hat, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Und die Schriftgelehrten sagten, oh mein Jammer, ach, was ist das? Das waren doch die Punkte. Der Frau am Brunnen sagte er, geh hol deinen Mann. Sag, ich habe keinen Mann. Fünf hast du gehabt, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Oh, sie sagt, wir wissen, wenn der Messias kommt, er wird uns das alles sagen. Wer bist du? Und er sagt, ich bin's, der mit dir redet. Schloss, keine Frage mehr. Der Pott blieb stehen, der Eimer oder was immer es war. Und sie rannte in die Stadt und sagte, kommt, sehen, wen ich gefunden habe. Ist das nicht der Messias? Das war das Zeichen des Messias. Und ihr habt das fast in jeder Predigt zu hören bekommen, wenn Bruder Brennim einen Heilungsgottesdienst oder diese Betätigung der Gabe oder des besonderen Dienstes einleitete. Ich muss es ehrlich zugeben. Ich habe manchmal gedacht, ja, das hättest du dir jetzt doch schon sparen können. Wenn man nämlich viele Predigten übersetzt und dann kommt immer wieder die gleiche Einleitung. Immer wieder das Gleiche. Warum kam es immer wieder? Er hat an verschiedenen Orten gepredigt. Er musste jedes Mal die biblische Grundlage erstmal schaffen, damit die Leute wussten, dass sie es hier nicht mit einem Menschen zu tun haben, der da hin und her ratet, dass mal stimmt und mal nicht stimmt. Nein, so war es nicht. Es war ein Dienst, von dem Bruder Brennim sagen konnte, wenn ein Mensch auf Erden auftreten kann, und sagen, dass das, was ihm gesagt wurde, nicht stimmt, dann bin ich ein falscher Prophet. Worum ging es? Es ging wirklich um diesen unfehlbaren Dienst Jesu Christi als Zeichen des Messias in der Gemeinde, woran die Menschen ihre Entscheidung zu treffen hatten. Das ist der Punkt, an dem sie alle scheiterten. Das war der Punkt, den sie nicht einordnen konnten. Und andere haben natürlich gedacht, gut, wir probieren das auch mal. Wir probieren das auch mal. Ja, und das tun sie auch. Wir werden es nicht probieren. Wir wissen, was Gott verheißen hat, dass er einen Propheten senden würde. Aber er hat ja auch sagen lassen, wie Jannes und Jambres aufstanden und dasselbe taten, werden auch Leute in den letzten Tagen aufstehen. Nur immer die Frage, wo gehört was hin? Wir haben uns hier die von Gott gesetzte Aufgabe gestellt, nichts als biblische Verkündigung darzubringen und nichts als göttliche Praxis zu üben. Alles muss gemäß der Schrift sein. Und wir sind dankbar, dass er uns bis zum heutigen Tage geholfen hat. Was meint ihr, wie oft mich die Ungeduld ja auch packen möchte? Und nicht nur euch, sondern mir geht es manchmal sehr, sehr übel. Aber lieber warten, lieber stille halten, bis Gott etwas tut. Und dann haben wir noch Zeit genug, vorwärts zu gehen mit dem Herrn. Dann ist es kein Rat mehr. Ich habe mal einen übersetzt, ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe. Und der hat einen Fall genannt in der Versammlung und ich war zufällig der Übersetzer. Und da sprach er von einem Mann, der da irgendetwas haben sollte. Und ein Mann meldete sich nicht, aber eine Frau meldete sich. Und dann sagt, das kann auch eine Frau sein. Und dann war ich natürlich auch ganz und gar fertig. Ich habe einige Dinge schon persönlich miterlebt und mir meinen Teil dabei gedacht. Aber ich möchte es an sich nicht noch einmal tun, was ich heute getan habe, und so kritisch sein. Im Gegenteil, wir wollen alles dem Herrn überlassen und er wird es wohl machen. Er lässt ja nur das zu, was zum Guten dient. Manchmal verstehen wir es nicht und dennoch gehört es dazu. Wir können es nicht einordnen, er hat es schon eingeordnet und sagt, es gehört einfach zu dem großen Programm Gottes in diesen letzten Tagen. Wer sehnt sich danach, dass Gott etwas tut? Wirklich in unserer Mitte, auch durch uns etwas tut. Es wird höchste Zeit. Wer ist bereit, einander zu lieben und wirklich dafür zu sorgen, dass nichts mehr da ist, das zwischen uns und dem Herrn sein könnte, dass einfach jeder jedem frei und offen begegnen könnte und dass die Liebe echt wäre, der Glaube echt wäre, dass alles echt wäre, dass wir ein Gesicht hätten von hinten und von vorne, jedem das sagen, was wir ins Gesicht sagen, auch in dem Rücken sagen würden, dass wirklich alles, alles mit Aufrichtigkeit geschieht. Und wo wir mal etwas nicht sagen wollen, da täten wir gut, den Mund zu halten. Da hat auch Bruder Branham gesagt, es gibt über jeden Menschen genügend Gutes zu sagen, das man hervorheben kann. Man braucht das wenige Schlechte nicht hervorzuheben. Und wenn wir da ehrlich sind und einmal betrachten, was wir an guten Eigenschaften unter unseren Brüdern und Schwestern finden, ja, du liebe Güte, dann könnten wir stundenlang darüber sprechen. Und mühen wir uns ab, irgendetwas zu finden, das getadelt werden könnte, dann haben wir stundenlang Zeit, bis wir was finden. Und die Zeit ist versäumt. Also wollen wir es gar nicht erst tun, sondern unsere Zeit richtig anwenden, das Gute in jedem sehen und darüber sprechen. Und ich habe es ja irgendwo gesagt, Wenn jemand schon unbedingt etwas Schlechtes sucht, dann soll er in den Spiegel schauen. Und bei sich wird er wahrscheinlich am besten und am schnellsten Bescheid wissen und noch am meisten finden, ohne viel suchen zu müssen. Der weiß nämlich schon, wo es ist. Beim anderen muss er noch suchen. Bei sich selber weiß er schon, wo es ist. Da ist ihm die Zeit des Suchens erspart. Nicht? So ist das. Ich sage das nicht im Witz. Ich sage das mit ganz aufrichtigem Herzen und möchte, dass es humorvoll aufgenommen, aber trotzdem ernst genommen wird. Lasst uns wirklich mit allem, was Schaden bringen könnte, aufhören. Und daran denken, dass wir Glieder eines Leibes sind, dass wir zusammengefügt wurden, zusammengehören und wissen, wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. Wenn du es nicht mitspürst, stimmt etwas nicht. Wenn jemand leidet und du leidest nicht mit, stimmt was nicht. Du musst mitleiden. Wenn ich mir hier auf diese Nagel klopfe, da spüre ich im großen Zeh. Als erstes, früher passierte das ja manchmal, als erstes hob ich dann den rechten Fuß, weil ich dachte, da tut's weh. Ein Glied ist da verbunden mit dem ganzen Körper und man spürt es überall. Wenn einem Gliede am Leibe Jesu wehgetan wird, da spürt jedes Glied im Leibe und alle leiden mit, die gehen zugrunde damit. Wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle. Dann jubeln sie also, oh, das ist eine wunderbare Sache. Kein Neid, keine Eifersucht, gar nichts. Himmlische Freude über das, was Gott in uns tut. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Lass uns aufstehen und anbeten. Auch ich danke dir von ganzem Herzen für das große Vorrecht, dass wir nie erfassen, nie begreifen werden, dass wir zu deinen Füßen, o Herr, sitzen dürfen, als deine Jünger, als deine Schüler, nicht als Besserwisser, sondern als Menschen, die lernen wollen und möchten. Du hast den Lehrer gesandt, den Heiligen Geist. Er hat das Wort genommen, das Allmachtswort, und hat es uns geoffenbart, hat uns gesalbt, die Augen geöffnet, die Herzen aufgetan, dass wir sehen und hören und glauben dürfen. Geliebter Herr, auch das Zeichen des Messias haben wir verstanden. Du hast es gegeben, um die Entscheidung unter deinem Volke zu treffen. Es ist ein Zeichen, dem widersprochen wurde. Den einen war es zum Aufrichten, den anderen zum Fallen. Was können wir daran ändern? Uns war es zum Segen. Halleluja, zum großen Segen. Denn sonst hätten wir nur gewusst, dass es viele Evangelisten gab. Aber jetzt wissen wir, dass es einen Mann von Gott gesandt gegeben hat. Einen Mann Gottes, einen verheißenen Propheten im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Kinder Gottes zu dem Wort der apostolischen Väter zurückzuwenden und dem Herrn ein Volk zu bereiten und alle Geheimnisse zu offenbaren, alle Überlieferungen hinauszutun, als ungültig zu erklären und das geoffenbarte Wort als endgültig und verbindlich zu bringen. Treuer Gott, in diesem Zusammenhang bitte ich dich um das Letzte, um das, was die größten Schwierigkeiten bereitet. Ich bitte dich darum, dass du deiner Gesamtgemeinde offenbarst, dass unsere Brüder, die gezwungen waren, wieder zu heiraten, nie als Geschiedene vor deinem Angesicht gelten, dass der Name Geschiedene in deinem Wort überhaupt nicht existiert, überhaupt nicht steht. Wir bitten dich, o Gott, gemeinsam, dass du auch diesen Makel, diese Schmach nimmst und uns völlige Klarheit darüber gibst, dass wir nicht mehr mit zwei Maßen messen und nicht mehr unser Urteil abgeben, sondern Gott danken, dass wir verschont wurden. Herr, hilf uns in allen Dingen. Wir ziehen unsere Schuhe aus, weil wir wissen, dass du geredet hast. Und wir gestatten nicht, dass Menschen zerreden, was du in Heiligkeit geoffenbart und geredet hast. Alle Menschen sollen verstummen und du sollst zu Worte kommen. Herr, segne uns alle. Auch für die Zeugnisse danken wir dir, besonders für das, was Bruder Schmidt hier sagte, wie überwältigt er ist, zu hören und mitzuerleben, wie es denen geht, die einmal hier sind oder einmal hier waren, dein Wort gehört haben, ohne Belastung es aufnehmen konnten und dann den Segen geschöpft haben. Mag es auch bei uns so werden, o Herr, schenke Gnade, dass jede Last von uns genommen werde, dass wir dein Wort hören, glauben und erleben könnten, was du darin verheißen hast. Treuer Gott, wir befehlen uns deiner Gnade an. Auch für Schwester Kaufmann bitten wir, o Herr, wolle sie berühren. Treuer Gott, du siehst auch die Treue unserer Geschwister Kupfer. Herr, du kennst die Wege, die sie zurücklegen, keine Unkosten scheuen, keine Zeit berechnen, immer hier und da sind, o Gott. Herr, diese teure Schwester Kaufmann, die so mit ihrem Herzen leidet, in Atemnot ist, o Herr, bist du es nicht, der dem Menschen den Lebensodem eingehaucht hat? Du kannst doch machen, dass das Herz voll funktioniert und die Lunge wieder arbeitet, wie es sich gehört und ziemt. Du, der du den Menschen geschaffen, kannst du ihn nicht reparieren, kannst ihn nicht heilen, kannst ein Teil nicht auswechseln. Du kannst es, Herr. Und wir bitten dich, berühre sie und heile sie durch deine Kraft, zu deines Namens Ehre und Preis. Geliebter Herr, auch alle anderen Fürbitten bringen wir dir, o Gott, und bitten dich auch darum, dass du mit uns am Wochenende bist. Ach Herr, wir sind auf dich geworfen. Du weißt, wie ich manchmal in meinem Elend denke, fühle und nicht mehr predigen möchte, o Herr. Vergib mir jedes Hadern. Lass mich in Kürze sehen, dass du nach Zion zurückgekehrt bist, dass deine Gemeinde wieder dein Tempel wurde, in dem du wohnst und schaltest und waltest. Segne meine geliebten Brüder, segne Bruder Ross, segne alle Brüder, die hier in der Gemeinde Aufgaben haben, Herr. Segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade und gib uns gläubige Herzen, nämlich den Glauben daran, dass du tun wirst, wie du gesagt hast. Uns geschehe nach deinem Wort. Halleluja, Preis und Ehre deinem heiligen Namen. Amen.